Wir haben heute ein ganz anderes Thema als die letzten Abende. Es geht um Jüngerschaft. Ich sollte noch einen Nachtrag machen, ein paar kurze Gedanken wegen. Ich wurde gefragt oder in einem Gespräch kam heraus, wie das eigentlich ist, wenn es so wäre, wie wir gelesen haben gestern, wenn es sowas nicht gäbe wie einen Chip oder so, könnten wir uns dann verchippen lassen oder könnten wir uns, wenn ein Impfzwang wäre, könnten wir uns impfen lassen und so weiter. Wir hatten dann in dem Gespräch gestern, kam also klar heraus, es gibt die Gefahr, dass man mich missverstanden hat. Wir machen nicht mit diesem Weltsystem, egal was sie machen, egal was kommt. Wir wissen nicht, wann das Ende kommt, aber wir machen zu keiner Zeit mit diesem Weltsystem, das uns unter Druck setzen möchte. Ja, wenn man zum Beispiel Kontrolle haben möchte über alle, die ganze Bevölkerung, und man würde jedem etwas einpflanzen in die Haut, damit man ihn ständig kontrollieren könnte. Da machen wir nicht mit. Ich denke nicht, dass es so weit kommen würde in Deutschland, aber wenn das so wäre, ja, würden wir nicht mitmachen. Das wäre totale Kontrolle des Menschen. Ja. Nur das als nebenbei. Also wir leben ja in einer Welt, die ist von Satan regiert. Das dürfen wir nie vergessen. Wir leben in einer Welt, wo der Drache herrscht. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und er weiß, dass er tobt gegen das Gottesvolk. Und Christen werden immer zu leiden haben. Zu jeder Zeit werden die gottesfürchtig mit Gott leben wollen, werden sie zu leiden haben. Also das nur als kurzer Nachsatz zu gestern noch, damit man mich nicht missverstanden hat. Wir leben heute in einer total antichristlichen und antigöttlichen Zeit. Es ist voll von antichristlicher Propaganda. Ja, manche haben das noch gar nicht gemerkt. Aber wir leben in einer sehr schlimmen Zeit heute. Und der Herr möge uns Gnade und Weisheit geben, dass wir bekennen den Auferstandenen in dieser trostlosen Welt ohne Christus. Das war das eine, aber jetzt zu unserem Thema. Und ich möchte gerne, dass wir beginnen mit Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 8. Die ersten zwei Gebete des Apostels Paulus. Das Thema heißt Jüngerschaft und das ist jetzt die Einleitung. Die ersten zwei Gebete des Apostels Paulus zu Jesus Christus. Das waren zwei sehr, sehr wichtige Fragen. Fragen, die sich jeder Mensch stellen sollte. Da lesen wir in Kapitel 22, Vers 8, wer bist du, Herr, ist die eine Frage. Wer bist du, Herr? Und die zweite Frage in Vers 10, was soll ich tun, Herr? Das sind zwei äußerst wichtige Fragen. Jeder Mensch sollte sich die Frage stellen, wer bist du, Herr? Und diese Reihenfolge ist auch wichtig. Zuerst die Frage, wer bist du, Herr? Und dann die Frage, was soll ich tun, Herr? Hier bin ich. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wer der Herr ist, dem wir dienen. Und es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was er möchte, dass wir tun. Ein Jünger, Jüngerschaft. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist ein Schüler. Das Wort Jünger heißt eigentlich Schüler. Oder man könnte auch sagen, ein Nachfolger. In früheren Zeiten war das so, dass der Lehrer hatte seine Schüler mit sich auf dem Weg. Der ging durch die Straßen und seine Schüler waren einfach immer bei ihm. So war das bei den jüdischen Rabbis. Und der Herr Jesus wurde Rabbi genannt, auch von Frauen. Also es waren auch Frauen seine Schülerinnen, seine Jüngerinnen. Es gibt heimliche Jünger. Das waren zum Beispiel Josef von Arimathea und Nikodemus, die heimlich aus Furcht vor den Juden im Verborgenen den Herrn Jesus gedient hatten und dienen wollten. Johannes 19, Vers 38 haben sie ihn dann beerdigt oder gesalbt mit Salben, bevor er beerdigt wurde. Es gibt unechte Jünger, solche, die nicht wirkliche echte Schüler sind. Einer von euch ist ein Teufel, sagt der Herr Jesus zu seinen Jüngern. Johannes 6, Vers 70. Es gibt überhaupt Jünger, sind alle Menschen, die Jesus folgten und ihm eine Zeit lang zuhörten. Es gibt also Zeitjünger, die eine Zeit lang seine Jünger sind. Und dann gibt es echte und wahre Jünger. Der Herr Jesus sagte in Johannes 8, Vers 32, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrlich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn ihr bleibt. Da waren viele in der Nachfolge Jesu gestanden, aber es sind nicht alle geblieben. Einmal hat der Herr Jesus zu den Jüngern gefragt, wollt ihr auch weggehen? Und dann hat Petrus gesagt, wohin sollen wir gehen? Wir haben erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Du hast Worte des ewigen Lebens. Echte Jünger, der Herr ruft Menschen, sie verlassen alles, sie treten in seine Nachfolge, sie bleiben bei ihm, er tauft sie oder die Jünger taufen sie und er lehrt sie. Da waren zuerst die 12, dann waren die 70, dann waren über 500 Brüder, von denen wir lesen in Matthäus 28. Jedenfalls hat der Herr Jesus ihnen dann den Befehl gegeben, geht hinaus in die Welt, verkündigt die Botschaft jedem Menschen, macht die Menschen aus allen Völkern zu meinen Jüngern, tauft sie auf meinen Namen oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten was, und alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und ich werde mit euch sein, alle Tage, jeden Tag bis zur Vollendung der Weltzeit, Matthäus 28. Was lernen wir hier? Die Jüngerschaft beginnt mit Buße und Glaube. Buße, das ist die Umkehr. Buße heißt Abkehr von der Sünde und Glaube ist Vertrauen und Hinkehr zu Jesus Christus. Die Schrift nennt das die Bekehrung. Die Bekehrung besteht aus Buße und Glaube. Also Abkehr von der Sünde und Hinkehr zu Jesus Christus im Vertrauen, Glauben an Jesus Christus. Das ist die Bekehrung. Und auf die Bekehrung folgt die Taufe. Man lässt sich taufen auf den Namen Jesu Christi oder auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Und dann geht es weiter, dass man sich belehren lässt. Lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Also dann kommt Unterweisung in Gottes Wort und man selber studiert und liest Gottes Wort. Jünger werden heißt also ein Nachfolger Jesu Christi werden. Jünger Jesu sind Christen. Und es war in Antiochien, wo das erste Mal die Jünger Jesu Christen genannt wurden. Apostelgeschichte 11, Vers 26 möchte ich Ihnen hier noch vorlesen. Da heißt es, ein ganzes Jahr war er, der Apostel Paulus und Barnabas, es war ein ganzes Jahr, dass sie in der Gemeinde versammelt wurden und sie lehrten eine große Menschenmenge. In Antiochien war es auch, dass die Jünger zuerst Christen bezeichnet wurden. Also die Jünger wurden Christen bezeichnet. Warum Christen? Weil sie diesem Christus jetzt gehören. Nachfolger Jesu Christi, die haben sich ihm verpflichtet, ihm nachzufolgen. Und die Taufe war ein Zeichen der Nachfolge. Also man hat sich verpflichtet auf Jesus Christus. Deshalb ließ man sich taufen auf Jesus Christus. Auf die Nachfolge Jesu Christi. Also das nur zur Einleitung. Das Erste, was ich jetzt sagen möchte über echte Jüngerschaft, der erste Punkt hier, echte Jüngerschaft heißt völlige Nachfolge, ganze Nachfolge. In 2. Chroniker, Kapitel 16, Vers 9, da steht ein Vers und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war ein ganz junger Christ damals und wir waren so eine Jugendgruppe zusammen und wir haben uns gegenseitig diesen Vers uns vor Augen gehalten. 2. Chronik 16, Vers 9. Das wäre ein Vers, den man wirklich auswendig lernen könnte und sollte und darf. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Der Herr sucht. Er schaut sich die Menschen an, er schaut auf die Erde und seine Augen durchlaufen die ganze Erde und er sucht Herzen, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Der Prediger Henry Varley sagte zu einem Mann namens Moody in Amerika: Herr Moody, die Welt müsste einmal sehen, was Gott durch einen Menschen tun kann, der sich ihm ganz ausgeliefert hat, um ausschließlich seinen Willen zu tun. Und als der Herr Moody das hörte, dann dachte er: Herr, ich möchte dieser Mensch sein. Die Welt müsste mal sehen, einen Menschen, was Gott durch einen Menschen tun kann, der sich ihm ganz ausgeliefert hat, um ausschließlich seinen Willen zu tun. Und Moody wurde ein Erweckungsprediger in Amerika, durch den viele, viele Menschen zum Glauben gekommen sind, durch seine Botschaft. John Wesley soll gesagt haben: Gebt mir 100 Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben und nichts fürchten als nur die Sünde, dann werde ich die Welt bewegen. Dann werde ich die ganze Welt auf den Kopf stellen. Ja. Dann werde ich die Welt bewegen. 100 Menschen, die nur eines wollen, die nur eins hassen, die Sünde, und die den Herrn lieben von ganzem Herzen, dann wird etwas geschehen. Dann kann der Herr etwas tun durch Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Kennen Sie das Lied? Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Kennen Sie das? Das haben wir oft gesungen. Was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Es ist wirklich so, dass Gott sucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, und zwar ganz. Und wenn wir das mal erkannt haben, kann der Herr Großes tun zu seiner Ehre. Nicht wir bestimmen unseren Dienst. Früher habe ich mir oft gedacht, was ich tun möchte, ich kam zum Glauben mit 17 Jahren und dann dachte ich, warum sollte ich die Schule noch fertig machen? Ich hatte noch ein Jahr in der Schule bis zur Abitur und ich dachte, ich bin jetzt Christ geworden. Warum soll ich die Schule noch fertig machen? Ich möchte Jesus dienen und da brauche ich keine Schule. Und zum Glück habe ich die Schule fertig gemacht. Ich bin froh. Aber ich dachte, ich will jetzt einfach Gott dienen. Ich möchte raus. Wir müssen den Menschen alle das Evangelium sagen und wir müssen die Welt verändern und alles Mögliche. Ja. Und dann dachte ich, wenn ich die Schule fertig habe, dann gehe ich in den vollzeitlichen Dienst mit 18 Jahren, dann will ich nur noch dem Herrn dienen. Und der Herr hat gesagt, warte mal langsam. Und dann musste ich genau 20 Jahre warten, bis der Herr dann gesagt hat, so, und jetzt kannst du, jetzt darfst du. Und so geht das Leben manchmal ganz anders, als man denkt. Aber der Herr möchte uns bestimmen und er bestimmt unseren Dienst. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, sagt der Vater zum Sohn. Und das sagt der himmlische Vater zu seinen Söhnen und Töchtern. Gib mir dein Herz und deine Augen, lass an meinen Wegen Wohlgefallen haben. Das steht in Sprüche, Kapitel 23, Vers 26. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist das, was Gott möchte. Es ist nicht so, dass Gott von vornherein bestimmt hat, ah, den verwende ich nicht und den verwende ich schon und so weiter. Nein, Gott wirbt um unsere Herzen. Paulus musste Ja sagen. Gott hatte einen Plan mit Paulus, aber Paulus musste Ja sagen zu dem Plan Gottes. Paulus musste sich Gott zur Verfügung stellen. Wenn Paulus gesagt hätte, nein, ich will mein Leben für mich selber leben, dann hätte Gottes Plan, den er vorhatte mit Paulus, wäre nicht zur Vollführung gekommen. Es gibt nicht eine Vorherbestimmung all unserer Taten. Es ist nicht so, dass unser Leben vorherbestimmt ist von Gott, dass alles, was wir tun, ist vorherbestimmt. Manche Christen denken so, aber das ist nicht der Fall. Das sehen wir in der Bibel. Wir brauchen nur die Lebensbilder studieren in der Bibel, wie da viel Versagen ist. Und wir werden Jakob übermorgen ein bisschen betrachten. Dann werden wir sehen. Gott hätte was vorgehabt und Gott hat was vor, aber nicht alles lief so, wie Gott es gerne gehabt hätte. Jakob hat so viele Fehler gemacht und doch hat er immer wieder Buße getan. Und der Herr konnte dann etwas tun in Jakobs Leben, aber es dauerte länger, als man dachte, als Jakob auch wahrscheinlich dachte. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Interessant ist, in Josua Kapitel 14, Vers 8 und 9 ist die Rede von Kaleb. Kaleb war so ein Mann, der sein Herz Gott gegeben hat. Dort lesen wir Josua Kapitel 14, Vers 8. Meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin Jahwe, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Kaleb war zu dem Zeitpunkt 85 Jahre alt, als er das sagte. Und er erinnert sich an eine Zeit zurück in seinem Leben, als er etwa 40 Jahre alt war. Und da erinnert er sich zurück, als die anderen Kundschafter alle sagten, nein, 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 wir ziehen nicht hinauf ins Land. Aber er sagt, ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Vers 9, da schwor Mose an jenem Tage und sagte, wenn ich das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird in Ewigkeit. Denn du bist Jahwe, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und Josua segnete ihn und gab Kaleb, den Sohn Jephunnes, Hebron zum Erbteil. Vers 14, daher wurde Hebron Kaleb, dem Sohn Jephunnes, dem Kenisiter, zum Erbteil bis auf diesen Tag, weil er Jahwe, dem Gott Israels, völlig nachgefolgt war. Merken Sie, dreimal wird das wiederholt. Er ist völlig nachgefolgt, dem Herrn. Der ist nicht nur einfach nachgefolgt, der ist völlig nachgefolgt. Und es liegt bei uns, liebe Geschwister, es liegt bei uns, ob wir dem Herrn völlig nachfolgen oder nicht. Was aus unserem Leben wird, das bestimmt nicht einfach der Herr, das bestimmen wir. Er hätte sowieso schon was Großes vor. Das liegt schon in seinem Plan. Aber jetzt bestimmen wir, wie eng wir mit dem Herrn leben, wie eng wir ihm nachfolgen, wie völlig wir mit ihm nachfolgen. Das bestimmt jeder von uns. Jeder von uns, jeden Tag. Herr, du sollst den Platz Nummer 1 einnehmen in meinem Leben. Studd, der Afrika-Missionar, sagte, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich gestorben ist, dann gibt es nichts, das ich für ihn nicht aufopfern könnte. Nichts. Als er geheiratet hat, waren ganz viele Geschenke und viel, viele Sachen beieinander am Tisch. Und dann sagt er, das alles wird verkauft und in die Mission gegeben. Ich weiß nicht, was die Leute dann gedacht haben, die dort Gäste waren, aber das war sein Herz. Er wollte nichts besitzen und er wollte alles in die Mission umsetzen. Er wollte einfach für den Herrn unterwegs sein. Seine Frau hat übrigens ein schweres Leben gehabt. Der war in Afrika und sie war in Europa. Die haben sehr viel getrennt voneinander. war ein sehr schwieriges Leben, aber der Herr hat diesen Mann mächtig gebraucht zur Verkündigung des Evangeliums in Afrika. Vielleicht hätte er nicht heiraten sollen. Also, das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Was kennzeichnet wahre Jünger? Was ist das Kennzeichen von wahren Jüngern Jesu? Erstens, oder A, ja. Wahre Jünger Jesu bleiben im Wort des Herrn. Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrlich meine Jünger. Wahre Jünger bleiben im Wort ihres Herrn. Was heißt das für uns? Der Herr Jesus ist jetzt nicht mehr sichtbar gegenwärtig, sondern unsichtbar. Aber wenn wir wahre Jünger Jesus sind, dann wird die Bibel unser Hauptbuch bleiben. Dann wird die Bibel unsere Hauptlektüre sein. Dann werden wir bleiben im Wort des Herrn. Dann werden wir uns damit befassen. Wir werden darüber nachdenken. Zu Tageszeiten und zu Nachtzeiten. Dann werden wir lesen, nachdenken. Heute geht das verloren. Ich habe gemerkt, in unserer Zeit leben wir so schnell und da hat man SMS und Handy und Internet und Computer und alle möglichen Ablenkungen und man hat keine Zeit zum Nachdenken. Das müssen wir wieder lernen. Viel Zeit im Wort verbringen und darüber nachdenken. Und es tut gut, manchmal laut nachzudenken. Mit den Brüdern ging ich spazieren gestern und dann habe ich gesagt, jetzt lasst uns, dann hat der Bruder Peter gesagt, das ist laut nachdenken, was wir tun. Wir denken jetzt laut nach. Und das tut gut. Austauschen und über das Wort denken und sich unterhalten. Und man kommt immer ein bisschen weiter. Vieles verstehen wir noch nicht, wir haben das gemerkt in den letzten Tagen, da waren schwierige Fragen, oder? Und einige von uns haben gesagt, also nein, also sowas, das kann es nicht sein. Vielleicht haben wir uns getäuscht, oder? Ja, aber eins haben wir festgestellt, wir müssen mehr in die Schrift hinein und wir müssen weiter darüber nachdenken. Und wenn es nur das gebracht hat, dann ist das schon gut genug, mehr brauchen wir nicht. Wir müssen ins Wort Gottes kommen und wir brauchen nicht nur über Endzeit fragen. Es gibt noch so viele andere Themen, über die wir nachdenken sollen und die wir bewegen sollen. Also erstens, wahre Jünger kennzeichnet, dass sie im Wort des Herrn bleiben. Zweitens, wahre Jünger Jesu tragen Frucht. Johannes 15, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt und ihr werdet meine Jünger werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht tragt und ihr werdet meine Jünger werden. Ja, waren sie denn noch nicht seine Jünger zu dem Zeitpunkt? Doch, sie waren schon seine Jünger. Ja, aber wieso sagt er, ihr werdet meine Jünger werden? Im Praktischen, man wird sehen, man wird es euch ansehen, dass ihr seine Jünger werdet. Im praktischen Sinne wird es sichtbar werden, dass ihr seine Jünger seid, wenn ihr Frucht tragt. Matthäus 5, Vers 25 sagt er, auf dass ihr Söhne eures Vaters im Himmel werdet. Wenn ihr so und so lebt, dann werdet ihr Söhne des Vaters. Ja, sind sie das nicht schon? Doch, sie sind es. Aber wenn sie so leben, dann wird man es erkennen. Dann werden sie im Sichtbaren seine Jünger werden und als seine Kinder offenbar werden. Wahre Jünger Jesu tragen Frucht. Das heißt, wenn wir in Jesus bleiben, das heißt in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, und wenn wir in Gemeinschaft mit dem Wort Gottes bleiben, dann wird sich das irgendwie in unserem Charakter auswirken. Hier geht es um Charaktereigenschaften in Johannes 15, um das Fruchtbringen. Wenn wir bleiben, dann kommt viel Frucht. Wenn die Rebe am Weinstock bleibt, das heißt, wenn sie dran klebt, wenn sie Verbindung hält, dann wird viel Frucht entstehen. Wenn man aber jeden Tag das wieder abreißt und schaut, ob Frucht kommt und dann wieder reinsteckt, dann wird nicht viel entstehen. Aber wenn das bleibt, wenn das drinnen bleibt, wenn die Rebe da in dem Stock stecken bleibt, dann wird der Saft fließen können und dann wird es Frucht geben. Dann wird es eine Veränderung geben im Leben. Drittens, wahre Jünger Jesu sind ihrem Lehrer ganz hingegeben. wahre Jünger, wahre Schüler, die sagen, du bist unser Rabbi, du bist unser Lehrer und wir kennen nichts anderes als dich. Wir haben kein Privatleben, nur du. Du bist und wir folgen dir nach. Also die wahren Jünger Jesu sind ihrem Lehrer ganz hingegeben. Einmal hat der Herr Jesus einen reichen Mann gefragt, oder der reiche Mann hat den Herrn Jesus gefragt, was er tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. Und dann hat Jesus zu ihm gesagt, halte die Gebote. Das habe ich gemacht, habe ich gemacht. Dann hat der Herr Jesus gesehen, der meint es ehrlich mit der Frage. Und als er merkte, der meint es aufrichtig, hat er gesagt, ich sage dir eins, wenn du wirklich mein Jünger werden willst, verkauf alles, was du hast. Geh hin, verkauf alles, was du hast. Gib den Erlös den Armen und komm und folge mir nach. Und dann hat er ihn angeschaut und hat gesagt, nein. Und das hat er nur leise gesagt, zu sich selber. Und er ging weg, traurig. Das war sein Gott, oder? Das war sein Gott, seine Güter. Und deshalb hat der Herr Jesus ihm gesagt, er muss loswerden davon. Nicht jeder, das hat er nicht zu jedem gesagt. Zu dem Zachäus, der war auch reich. Was hat der Herr Jesus zum Zachäus gesagt? Hat er gesagt, geh hin, verkaufe alles, was du hast und komm und folge mir nach? Hat er es zu ihm gesagt? Nein. Zu ihm hat er gesagt, ich will in dein Haus kommen, ich will bei dir einkehren. Und dann hat der Zachäus den Herrn Jesus aufgenommen und dann hat der Zachäus von sich gesagt, ich werde alle meine Betrügereien jetzt zurückzahlen. Vierfach. Aber der Herr Jesus hat nicht gesagt, verkauf alles, was du hast. Bei dem war das nicht das Problem. Der war bereit, seine Sachen zurückzugeben, was er sich unrechtmäßig erworben hat. Aber beim reichen Jüngling war das das Problem. Also der war nicht bereit, sich seinem Lehrer ganz hinzugeben. Aber Petrus schon, in Lukas 18, gerade nach dieser Geschichte, nach der Geschichte mit dem reichen Jüngling, Lukas 18, Vers 28, sagte dann Petrus, aber Herr, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Und er hat dann zu ihnen gesagt, wahrlich, ich sage euch, es gibt nicht einen, der alles verlassen hat, Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder oder für das Königreich Gottes, der nicht auf jeden Fall Vielfältiges wieder empfangen wird, in dieser Zeit und in der kommenden Weltzeit ewiges Leben. Vers 31, und er nahm die 12 zu sich und richtete sich an sie und sagte, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles ausgeführt werden, was durch die Propheten vom Sohn des Menschen geschrieben ist. Denn er wird den Heiden ausgeliefert werden und wird verspottet und misshandelt und angespuckt werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Und dann hat Petrus geschwiegen. Aber zuerst hat er gesagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Und dann sagt der Herr Jesus, also wenn ihr alles verlassen habt und mir gefolgt seid, jetzt sage ich euch was. Jetzt gehen wir nach Jerusalem. Ja, was machen wir dort? Sterben! Da wurde der Petrus still. Wir lesen nichts mehr von Petrus. Das nächste, was wir von Petrus lesen ist, oder hören ist, Johannes 13, Vers 36. Petrus sagt zu ihm, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Das war am Abend, an dem Tag, wo das Abendmahl gefeiert wurde. Wo ich hingehe, da kannst du mir nun nicht folgen. Hernach wirst du mir aber folgen. Petrus sagt zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Ist das Hingabe? Ja, das ist Hingabe. Herr, mein Leben will ich für dich hingeben. Nun, der Petrus, der war ein bisschen... Der Fehler war nicht die Hingabe. Der Fehler war sein Selbstvertrauen, dass er auf sich selbst vertraut hat. Das hätte er nicht machen sollen. Er hätte sagen sollen, Herr, mit deiner Kraft und mit deiner Hilfe, jetzt gehen. aber er hat zu stark auf sich selbst vertraut und hatte eine hohe Meinung von sich selbst. Der Herr musste ihm dann noch einiges lehren. Aber die Hingabe, die war gut. Die Hingabe war richtig. Also ein wahrer Jünger Jesu hat sein Eigenleben aufgegeben. Er hat Jesus Christus das Recht gegeben, über sein Leben zu verfügen. Er behält nichts für sich selbst zurück. Er gehört seinem Meister und er sieht sein ganzes Leben als ein Leben an, das ihm gehört. Ja, das ist wie ein Knecht, wie ein leibeigener Knecht, der sich nicht selbst gehört, sondern seinem Herrn. Also was wir hier lernen können und sehen können, ist, es gibt nicht zwei Klassen, solche, die etwas tun und solche, die nichts tun, sondern es gibt wahre Jünger, gibt es nur eine Klasse. Kompromisshafte oder halbherzige Jünger sind in großer Gefahr. Halbherzige Jünger, die spielen irgendwie, spielen mit der Sünde, spielen mit der Welt und möchten irgendwie beides haben. Kennen wir das? Irgendwie, ja, ich möchte Jesus schon nachfolgen, aber eigentlich möchte ich das andere, was es sonst noch alles Gutes gibt in der Welt, dem möchte ich nichts verpassen. Das ist nicht weise, denn wir werden nichts verpassen. Wenn wir dem Herrn dienen, dann werden wir nichts verpassen. Wie sollten wir auch? Er liebt uns ja. Wenn wir wirklich dem Herrn dienen, von ganzem Herzen, dann wird er schon sorgen, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Und einer denkt sich, ja, aber ich möchte die möchte ich gern heiraten, Herr. Ja, vielleicht heiratet sie ein anderer weg. Ich möchte lieber jetzt. Und der Herr sagt, nein, jetzt ist nicht die Zeit zum Heiraten. Aber ich möchte sie haben. Der Herr sagt, nein, jetzt ist nicht die Zeit. Ja, aber dann heiratet sie ein anderer weg. Ja, glaubst du, dass Gott so ist, dass er dir das Beste wegnimmt? Vielleicht hat der Herr viel was Besseres vor. Ja. Also dieses Denken kommt immer wieder rein. Der Herr meint es nicht ganz gut mit mir. Das steckt in uns drinnen seit dem Sündenfall. Dieses Denken, der Herr liebt euch nicht. Das ist ein satanisches Geflüster. Und der Herr möge uns da helfen, dass wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Wir müssen wieder lernen, zu vertrauen, wie sehr der Herr uns liebt. Und wir werden nichts verpassen. Nachfolge kostet also etwas. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, wer nicht absagt allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Entweder oder. Überlegt es euch. Da waren viele Leute, die wollten Jesus nachfolgen. Dann dreht sich Jesus um und sieht diese viele, die nachfolgen wollten. Und dann sagt er, passt auf, was ihr tut. Überschlagt einmal die Kosten, was ihr tun wollt. Ihr wollt meine Jünger werden? Es ist besser, ihr setzt euch zuerst einmal hin und überlegt euch, was euch das kostet. Wenn man in den Krieg zieht, mit 10.000 gegen jemanden, der kommt mit 20.000, dann überlegt man sich auch vorher, ob man den Krieg überhaupt anfangen soll oder nicht. Und wenn man was baut, dann überlegt man sich, schaut mal, wie viel Geld man hat, ob man das fertig bauen kann oder nicht. Und er sagt, so sollt ihr auch überlegen, bevor ihr diesen Weg geht. Manche Leute wollen sich bekehren, oder? Und wir freuen uns. Ah, die wollen sich bekehren. Wunderbar, bekehr dich. Nein, warte mal, bevor du dich bekehrst. Warte mal. Weißt du eigentlich, was du da tust? Weißt du, was das heißt, wenn du dich bekehrst? Weißt du, dass du damit sagst, du gibst dein Eigenleben auf und willst Jesus jetzt ganz nachfolgen? Überleg dir das bitte dreimal genug, ob du dich wirklich bekehren möchtest. Der Herr hat was vor mit dir und der möchte dich haben, aber der möchte auch, dass du überlegst, ob du das überhaupt tun möchtest. Und wenn du dich bekehrst, dann bitte mach so gerade und so klar, dass der Herr dich dann auch wirklich verwenden kann. Der Herr hat die Menschen gebremst, dass sie sich nicht zu schnell bekehren. Man kann nicht ein Nachfolger Jesus sein und zugleich für sich selber leben wollen. Was haben wir dann? Dann haben wir halbe Christen, die gar keine Christen sind. Ja, irgendwie kommen sie schon, aber man muss sie immer wieder zerren und zerren, so wie die Frau Lots. Die musste man auch herauszerren. Und dann stellt sich heraus, dass ihr Herz ist doch woanders. Man kann nicht Sklave von zwei Herren gleichzeitig sein. MacDonald, ein Bibellehrer in Amerika, Tom Olsen, auch in Amerika. Er sagte das. Gott will nicht den letzten Rest eines vertrödelten Lebens haben. Er möchte das Beste und er will dich ganz und will alles haben. Manche Christen sagen, ah ja, jetzt lebe ich mal eine Zeit lang für mich und zum Schluss lebe ich für den Herrn. Wenn ich in der Pension bin, dann lebe ich für den Herrn. Falsch gerechnet. Wir müssen verstehen, dass das einzige Sinnvolle ist, dass wir, hier sind junge Leute, das einzige Sinnvolle ist, wenn man in jungen Jahren sein Leben dem Herrn Jesus gibt. Da hat man Kräfte, da hat man Gesundheit, da ist das Hirn frisch, da kann man viel aufnehmen. Dann sagt dem Herrn Jesus, Herr, du sollst die beste Zeit meines Lebens haben. Du sollst die erste Zeit meines Lebens haben. Und den Rest, der wird dann immer schöner, weil der Herr dann das tut aus unserem Leben. Gott will nicht den letzten Rest eines vertrödelten Lebens haben. Er wünscht das Beste und er will uns ganz und er will alles. Und er wird es segnen, weil es ist ja keine Last, es ist ja kein Joch. Es ist ja nicht, dass er uns eine Last aufdrückt und sagt, so, jetzt habe ich dich, jetzt werde ich dich knuten. Nein, das ist wahres Leben, wenn wir dem Herrn dienen. Einige von uns kennen das, wenn man todmüde ins Bett fällt und man ist überglücklich, man hat dem Herrn gedient. Das ist doch schön, oder? Und der Dienst kann vielleicht so sein, dass man ein Kind gepflegt hat. Kann sein, dass man den Haushalt geführt hat. Aber man hat es für den Herrn gemacht. Bitte glauben wir nicht, Dienst für den Herrn heißt Predigen. Die Prediger, die stehen sowieso schon genug im Zentrum. Wir sollten viel mehr die emporheben, die im Verborgenen die Arbeiten tun. Wir müssen schauen, dass wir wieder verstehen, was Dienst für den Herrn heißt. Wahrscheinlich werden in der Ewigkeit irgendwelche unscheinbare Mütterchen, die viel gebetet haben, einen viel schöneren Platz haben, als solche, die irgendwo gepredigt haben und sowieso immer im Zentrum standen. Also der Herr möchte uns für seine Wege, für seine Sachen gebrauchen. Und er bestimmt, was wir tun. Der Preis ist hoch. Der Preis für eine ganze Nachfolge ist hoch. Das Christentum oder die Vergebung, alles, was wir bekommen in Christus, ist kostenlos. Aber es kostet alles. Es ist kostenlos. Es ist alles gratis. Aber es kostet uns unser eigenes Ich. Das müssen wir auf den Altar legen. Ein Bruder hat gesagt, eine große Sünde ist die Mittelmäßigkeit. Eine große Sünde unter Christen ist die Mittelmäßigkeit. Ja, was bist du für ein Christ? Ah ja, mittelmäßig. Stell dir vor, ich sage der Lilly, die fragt mich, wie war das Essen? Und ich sage, mittelmäßig. Hä? Mittelmäßig, aha. Was wollen wir dem Herrn geben? Ein mittelmäßiges Leben? Jim Elliot sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der sagt, Herr, nimm mein Leben, ich kann sowieso nicht behalten. Nimm es hin. Ich möchte für dich verzehrt werden. Er wurde nur 29 Jahre alt. Der Herr hat sich gedacht, so einen Menschen, den hole ich mir schnell nach Hause. So einen brauche ich bei mir im Himmel. Und dann hat er ihn geholt. Er wurde von den Auka-Indianern umgebracht. Aber er hat dem Herrn gedient. Ich habe die Biografie gelesen, Im Schatten des Allmächtigen. Wenn Sie die bekommen, lesen Sie die. Wenn man jung ist, soll man solche Biografien lesen. Das war die erste Biografie, die ich gelesen habe. Ich war damals etwa 17 Jahre alt. Das Tagebuch des Jim Elliot. Ja, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und sich selbst aber verlöre oder Schaden nehme an seiner Seele? Was hülfe es dem Menschen? Ich möchte nicht in dieser Welt groß werden und das soll nicht unser Ziel sein. William Kelly wurde mal gefragt, er war ein sehr, sehr begabter Lehrer, und dann haben sie ihm gesagt, wenn Sie an die Universität kommen und Griechisch und all diese Theologie lehren, dann können Sie in der Welt sich einen Namen machen, haben die Christen ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, in welcher Welt, meine Herren, in welcher Welt? Er ging nicht an die Universität. Er hat bei den einfachen Leuten hat er gelehrt. Zum großen Segen. Nichts für mich, sagt Abraham. Nichts für mich. 1. Mose 14, Vers 24. Der König von Sodom will ihn reich machen. Und er bringt ihm Geschätze und oh, du hast uns befreit von den Feinden und wunderbar und so. Und dann sagt er Abraham, nichts für mich. Du sollst nicht sagen können, du habest Abraham reich gemacht. Ich will von Gott reich werden. Und dann sagt Gott zu ihm, im nächsten Kapitel 15, sagt Gott zu ihm, ich bin dein Lohn, dein reicher Lohn, dein großer Lohn. 1. Mose 14, Vers 24, 1. Mose 15, Vers 1. Alles kostet seinen Preis, klar, aber der Lohn ist groß. Warum sind die Sportler so hingegeben? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Warum trainieren die so viel? Da ist einer, der läuft die 100 Meter in 9,6 Sekunden. Wie schafft er das? Ja, der hat trainiert. Natürlich hat er auch einen guten Körper bekommen. Anlage ist vorhanden, aber wenn er sich, seine Anlage hätte ihm nichts geholfen, wenn er sich ins Bett gelegt hätte und Daumen gedreht hätte. Der hat trainiert und hat trainiert und hat trainiert und dann hat er den Weltrekord aufgestellt und hat er weiter trainiert, um noch den Weltrekord zu verbessern, den eigenen. Warum macht er das? Um einen irdischen Ruhm zu bekommen. Wenn Leute für einen irdischen Ruhm schon so viel tun, was machen wir als Christen für einen himmlischen Ruhm? Als ich jung war, war ich fasziniert von den Skifahrern. Bei uns in Österreich, da kann man gut Skifahren. Und wir waren fasziniert, da waren Ski-Weltcup-Rennen. Und da war ein Slalomläufer, die haben so ganz eng gesteckte Tore und sind die da runtergefahren. Und man konnte, das wurde übertragen. Und wir hatten damals in der Schule so einen Fernseher und konnten dann das sehen, wie diese da runterrasen. Und was mich so fasziniert hat, das war ein Schwede, der hieß Stenmark. Und der wurde immer Sieger. Der wurde immer erster Platz. Und ich dachte, was macht der? Wie macht denn der das, dass der immer erster Platz hat? Da hatte ich ein Interview gehört, da haben sie ihn interviewt, nachdem er den ersten Weltcup gewonnen hat. Die Saison war vorbei. Und das letzte Rennen hat er gewonnen. Und da haben sie ihm das Mikrofon gegeben. Dann haben sie gesagt, freuen Sie sich jetzt, jetzt ist die Saison vorbei und Sie haben alles gewonnen, was werden Sie jetzt machen? Da hat er gesagt, ich gehe trainieren für nächstes Jahr. Ich dachte, ich höre nicht recht, jetzt gehe ich trainieren. Ja, ich trainiere jetzt den ganzen Sommer durch, damit ich nächstes Jahr wieder der Erste bin. Dem ist es wert gewesen, denke ich, für eine irdische Krone. Für die Medaille, nicht mal eine Krone. Für irdischen Ruhm. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 24. 1. Korinther 9, Vers 24. Wisset ihr nicht, dass die in der Rennbahn laufen, alle laufen, aber einer den Preis bekommt? Lauft so, dass ihr ihn bekommt. Jeder Wettkämpfer übt in allem Selbstbeherrschung. Nun, jene tun es, damit sie einen vergänglichen Kranz bekommen. Aber wir, damit wir einen unvergänglichen bekommen. Ich laufe daher so, nicht wie ein Ungewisser. Ich führe einen Kampf, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich behandle meinen Leib mit Gewalt. Ich mache ihn zu einem Knecht, um nicht, nachdem ich anderen verkündigt habe, selbst verwerflich werde. Paulus hat verstanden, es geht um einen Lauf aber nicht um einen 100-Meter-Lauf. Warum? 100-Meter-Lauf, das ist zu kurz, das Leben ist länger. Es geht um einen Langstreckenlauf, um einen Marathonlauf. Und wenn man trainiert für einen Marathonlauf, muss man anders trainieren als für einen 100-Meter-Lauf. Beim 100-Meter-Lauf, da braucht man nur 10 Sekunden sich anstrengen, dann ist wieder vorbei. Da muss man die Kraft plötzlich und schnell haben. Aber beim Marathonlauf, da muss man, ich weiß nicht wie viel, 1,5 Stunden lang, aber durchziehen und durchlaufen. Unser Christenleben ist ein Langstreckenlauf. Das heißt, wir müssen uns gut überlegen, was wollen wir mit unserem Leben machen? Manche, die setzen sich sehr ein und das ist wunderbar, dass wir uns einsetzen. Aber es braucht auch Weisheit. Es soll nicht so eine Horuck-Aktion sein, jetzt alles, ja, und dann, oh, jetzt habe ich mich verausgabt und die nächsten Monate muss ich jetzt Ferien machen und Pause machen vom Reich Gottes, weil ich habe mich so verausgabt. Nicht so. Das Beständige dranbleiben und vom Herrn gestärkt werden, vom Herrn ermutigt werden. Das weise Auskaufen der Zeit, das richtige Prioritäten setzen. Da spielt ganz viel mit. Der Herr gibt uns Weisheit und der Herr will uns lehren. Und wir haben ja viele Brüder und wir haben viele Vorbilder, die uns das zeigen. Und denken wir nicht, nur dann, wenn ich nach Moldawien fahre, um dort den Geschwistern zu helfen, das ist ein Einsatz für den Herrn. Oder dann, wenn ich bei der Hilfsgüteraktion dort und dort dabei bin oder auf der Straße stehe und das Evangelium verkündige. Das sind alles wunderbare Einsätze. Aber es geht um ein ganzes Leben für den Herrn. Und das kann heißen, zu Hause die Kinder zu erziehen für den Herrn. Jeder hat sein Herrschaftsgebiet. Jeder bekommt sein Herrschaftsgebiet. Wir haben gestern die Zeit nicht gehabt und ich hätte gerne noch darüber gesprochen, über die drei Knechte, die der Herr aussendet, die der reiche König oder reiche Herr aussendet, nicht aussendet, zurücklässt und er selber geht auf eine Reise und er gibt in jedem von diesen drei Knechten gibt er einen Teil seiner Güter. Dem einen gibt er 5 Millionen Euro, den anderen gibt er 2 Millionen Euro und dem dritten gibt er 1 Million Euro. Und dann sagt er zu ihnen so, Das ist der Großteil meiner Güter, den habe ich euch jetzt anvertraut. Und jetzt, ich gehe auf die Reise und ihr handelt, bis dass ich wiederkomme. Ihr habt jetzt viel Geld in der Hand und jetzt schaut, dass ihr mit diesem Geld was anfangt, dass ich meine Güter vermehren kann. Und dann hat jeder sein Geld. Und dann der eine ging hin und der... Warum hat der Herr die Euro verschieden verteilt? Warum hat er nicht jedem gleich viel gegeben? Der war ein weiser Herr. Der hat sich seine Knechte angeschaut und hat überlegt. Der ist sehr tüchtig. Und der hat Gaben, der ist gesund, der ist kräftig und so weiter. Und der hat gewisse Fähigkeiten. Dem gebe ich 5 Millionen. Und dem anderen... Der ist auch nicht schlecht, aber die Stärken sind da woanders. Dem gebe ich 3 Millionen. Und der andere, der ist nicht so stark begabt, aber mit 1 Million schafft er es auch. Und dann gibt er 1 Million. Das heißt, er überlegt sich gut, was sind die Fähigkeiten seiner Knechte und entsprechend ihre Fähigkeiten, die sie haben, gibt ihnen das Geld. Und jetzt soll jeder hinzugewinnen. Und was wird jetzt belohnt? Der eine beim ersten und beim zweiten, da hat sich das Leben völlig verändert. Ab dem Zeitpunkt, wo der Herr verreist ist, hatten sie viel Arbeit. Die gingen an die Arbeit und sie haben geschaut, gut, wie macht man das jetzt? Wie vermehrt man Geld? Da haben sie Handel getrieben und so weiter. Und sie haben durch das Handeln haben sie das Doppelte erreicht. Also der mit den 5 Millionen Euro, der hat 10 Millionen Euro dann zum Schluss gehabt, der mit den 2 Millionen Euro hat 4 Millionen Euro zum Schluss gehabt, aber der Dritte, dessen Leben hat sich nicht verändert. Der Dritte, der hat sich gedacht, naja, wo ist das Geld am sichersten? Zur damaligen Zeit war das am sichersten, wenn man sich ein tiefes Loch gräbt und dann legt man das Geld hinein und macht sie wieder zu. So hat er gemacht. Was hat er sich gedacht? Naja, mein Herr ist ein strenger Herr und wenn ich ihm weniger zurückbringe, das wäre dann nicht gut. Also soll er so viel haben, so viel er mir wieder gegeben hat. Aber sein Leben hat sich nicht geändert. Der hat weiter geschlafen und gefaulenzt, den Rest, bis der Herr zurückgekommen ist, dann hat er das wieder ausgegraben. Ja, ich fürchtete dich, sagt er, ich fürchtete dich, dass du ein strenger Mann bist. Ja, warte mal, wenn du mich fürchtest, warum hast du nichts gemacht? Der hat ihn gar nicht gefürchtet. Wenn er ihn wirklich fürchtet, dann tut er etwas. Dann will er dem Herrn gefallen. Der hat den Herrn, und dass du ein strenger Mann bist, der hat den Herrn gar nicht wirklich gekannt. Es war ein guter Herr. Die anderen zwei, was wurde belohnt? Jeder bekam gleich viel. Der die 10 Millionen Euro hatte und der doppelt so viel bekommen hat, von 5 auf 10 und der andere, der von 2 auf 4 Millionen Euro hatte, die bekamen genau gleichen Lohn. Genau gleich. Er sagt zu ihnen beiden genau das Gleiche. Geh ein in die Freude deines Herrn. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Bei dem einen und beim zweiten genau das Gleiche. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das heißt, der Lohn war nicht der Reingewinn, der Herr hat nicht den Reingewinn beachtet, der hat mehr geschafft, oder? Der hat 5 Millionen hinzugewonnen und der hat nur 2 Millionen hinzugewonnen. Nein, der hat 100% hinzugewonnen, das Doppelte, und der hat 100% hinzugewonnen, auch das Doppelte, von dem, was er hatte. Das heißt, die Treue und der Fleiß wurde belohnt. So ist bei uns auch. Der Herr hat jedem von uns einen Wirkungskreis gegeben und ein Herrschaftsgebiet. Also Herrschaftsgebiet. Die Mutter, die hatte Herrschaftsgebiet über die Kinder, das sind die Kinder, oder? Da, mit denen kann man was anfangen, da muss man jetzt was machen. Und sie steckt ihre Energie hinein. Oder sie hat ein anderes Gebiet, sie hat Nachbarn, sie hat Freundinnen und so weiter. Und sie hat einen gewissen Wirkungskreis, den der Herr ihr gegeben hat. Und diesen Wirkungskreis, den vermehrt sie. Sie arbeitet durch ihre Treue und durch ihren Fleiß, dass das Reich des Herrn sich vergrößert. Und dadurch vergrößert sich auch der Wirkungskreis. Denn jetzt sind es mehr. Und über den und den habe ich noch mehr Wirkungskreis und Einfluss und so weiter. Das heißt, auf diese Weise wird die Sache, wird das Reich des Herrn vergrößert. So wie bei dem Mann hier, dessen Güter haben sich vermehrt. Aber das sind verschieden, die sind verschieden verteilt. Der eine, dem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden. Und wem wenig gegeben ist, von dem wird wenig gefordert werden. Aber der Herr möchte, der Herr beachtet den Einsatz, den Fleiß, die Liebe zum Herrn. Aus Liebe zum Herrn hat sich da jetzt was verändert. Hat er jetzt gedient und dann konnte sich das vermehren. Darum geht es. Und jeder von uns ist ganz verschieden. Und wir dürfen uns nicht vergleichen. Wir dürfen nicht zum Nachbarn schauen und sagen, ah ja, die tut das und die das und die tut das und ich kann das alles nicht. Das ist falsch. Die Gaben sind ganz verschieden verteilt und die Fähigkeiten, die Gesundheit ist verschieden. Das Lebensalter ist verschieden. Die Fähigkeiten, die Kapazitäten sind verschieden. Die Mittel, die vorhanden sind, sind verschieden. Die Umstände sind verschieden. Alles ist verschieden. Der Herr sagt, ich habe dich dort hingestellt. Und das ist dein Arbeitsgebiet. Und dort hast du deine Arbeit zu tun. Da ist die Treue gefragt und der Fleiß gefragt. Das Schöne ist, dass unser Herr ja nicht einfach verreist ist. Unser Herr ist ja gleichzeitig auch da. Wir können nämlich ständig mit ihm sprechen. Wir können ihm alles besprechen. Das konnten die Knechte nicht. Die konnten ihn nicht mit dem Handy anrufen und sagen, wie kann man jetzt am besten Gewinn machen aus deinem Geld. Aber unser Herr, der ist da. Mit dem können wir ständig in Verbindung bleiben und der ermutigt uns auch. Wir haben ganz andere, noch viel bessere Voraussetzungen als diese Knechte hier. Aber das, was zählt, ist der Einsatz für den Herrn, die Liebe zu diesem Herrn, die uns dann treibt, dahin, dass wir sagen, Herr, dann nimm mein schwaches Leben, dann nimm es. Und dann gibt es manche Christen, die denken sich, och, ich kann ja sowieso nichts. Und weil ich nichts kann, tue ich nichts. In Österreich gibt es einen Spruch, der heißt, ich bin ein kleines Pinkerl und stelle mich ins Winkerl und weil ich nichts kann, fange ich nichts an. Das heißt, ich kann ja nichts und also mache ich nichts. Das ist der dritte Knecht. Ich kann ja nichts und ich möchte ja keine Fehler machen und um ja keinen Fehler zu machen, mache ich gar nichts. Das ist es nicht. Wir müssen auch Mut haben, einmal Fehler zu machen. Lieber, man fährt mit dem Auto mal in die falsche Richtung, aber es fährt, weil dann kann man nämlich lenken und umkehren. Das ist besser, als dass man einfach steht. Das heißt, der Herr möchte uns in Bewegung setzen und sagt, komm, stell dich zur Verfügung, handle, ich gebe dir alles und ich bin auch da, um dich zu stützen und du hast einen Wirkungskreis, den musst du mal erkennen, da ist ein Wirkungskreis. Am Sonntag kommt ein Bruder zu mir, letzten Sonntag in einer Stadt in der Schweiz und dann sagt er zu mir, ich bin ins Altersheim gezogen, es war ein 80-jähriger Bruder oder schon über 80, ich bin ins Altersheim umgezogen mit meiner Frau vor ein paar Wochen und zuerst war es so schwer für uns. Ah, da bist du mitten unter den alten Leuten und sagst, was soll ich da machen? Und dann hat der Herr uns gezeigt, das ist ein Wirkungskreis, das sind Menschen, die den Herrn brauchen. Und dann haben wir angefangen, den Menschen Gutes zu tun und mit ihnen zu reden. Und so hat er jetzt einen Wirkungskreis im Altersheim, um den Menschen das Evangelium zu bringen. So hat der Herr jeden wohin gestellt und der Herr tut sein Werk. Jetzt bin ich bei einem Punkt so lang geblieben, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich bin. Vierter Punkt. Sie lieben ihren Meister. Kennzeichen der Jünger. Sie lieben ihren Meister. Der wesentlichste Aspekt treuer, wahrer Jüngerschaft ist Liebe. Alles übersteigende Liebe zu Christus. Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Was? Vater und Mutter? Die soll ich nicht lieben? Doch, die soll man lieben. Aber nicht mehr lieben als Christus. Manchmal kann es eine Entscheidung, kann der Herr einen vor die Entscheidung stellen, wo ich wählen muss. Tue ich jetzt das meinen Eltern zuliebe oder gehorche ich dem Herrn? So mancher hat sich überlegen müssen, zum Beispiel, der Herr rief ihn in die Mission, in ein weites Land weit weg und die Eltern haben gesagt, nein, bleib da, bleib da, bleib da. Jetzt wusste er nicht, was soll er machen? Soll er den Eltern zuliebe da bleiben oder soll er dem Herrn gehorchen und in die Mission gehen? Da kommt es drauf an. Hier in diesem Punkt ist gefragt, den Herrn mehr zu lieben als die Eltern. In diesem Punkt. Das heißt nicht, dass er die Eltern nicht liebt und ihnen nicht Ehre erweist. Liebe ist das Wesentliche überhaupt in unserer Beziehung zu Gott und zu Menschen. Die Liebesbeziehung ist das Entscheidende. Das ist in der Ehe so. Das ist die Substanz unserer Beziehung, die Liebe. Und das ist in der Beziehung zu Gott so. Die Liebesbeziehung darf nicht abreißen. Die muss man pflegen. Und um die Liebesbeziehung zu pflegen, braucht es Zeit. Also ein Jünger Jesu wird sich Zeit nehmen, die Liebesbeziehung zu seinem Herrn zu pflegen. Und ich weiß, Zeit ist in dem Internet-Zeitalter und SMS-Zeitalter und Handy-Zeitalter und was weiß ich noch, da ist die Zeit das wichtigste Gut, denn alles stiehlt uns unsere Zeit weg. Die Zeit mit dem Herrn. Der Herr möge uns helfen. Diese Zeit muss gepflegt werden. Kolosser 1, Vers 18 heißt es, damit er in allem der Erste würde. Damit er in allem der Erste ist. Wer ist bei dir der Erste, wenn du aufwachst am Morgen? Ist der Erste der Griff nach dem Wecker oder der Griff nach dem Handy oder der Griff nach dem Computer oder Was ist das, wer ist der Erste am Morgen? Damit er in allem der Erste würde, Kolosser 1, Vers 18. Da gibt es viel Konkurrenz. Kollegen, Ausbildung, Beruf, Stellung, Selbstentfaltung, Ehre und Urlaub, all das muss zurückstehen. All das hat seinen Platz, aber Christus will alles beherrschen. Der Herr will die erste Liebe. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Die erste Liebe ist die Liebe, wo er an der ersten Stelle steht. Das ist die Brautliebe. Die Liebe, wo man nur ihn an der ersten Stelle hat. Fünftens, solche Leute, solche Jünger sind Nachahmer ihres Lehrers. Werdet meine Nachahmer, sagt Paulus, so wie ich Gottes Nachahmer bin. 1. Korinther 11, Vers 1 und Epheser 5, Vers 1. Werdet also Nachahmer Gottes. Die Jünger ahmen den Charakter ihres Lehrers nach. Seine Einstellung, seine Motive. Das, was der Lehrer vor allem weitergibt, ist sein Charakter. Das ist interessant. Denken Sie an Ihre Lehrer. Jeder von uns hat sicher Lehrer gehabt in der Schule, oder? Oder fast jeder hat irgendwo einen Lehrer gehabt. Was weiß man noch vom Lehrer? Nicht, was sie uns gesagt haben, sondern den Charakter des Lehrers. Den weiß man noch. Ich weiß den Charakter meiner Lehrer noch sehr gut. Das haben sie mir am meisten weitergegeben. Und im Geistlichen auch, der Mann ist die Botschaft. Der Mann ist seine Botschaft. Der Prophet ist als Person die Botschaft. Und was uns nicht dem Herrn Jesus ähnlich macht, das ist nicht so wirkungsvoll. Aber was uns dem Herrn Jesus ähnlich macht, das ist wichtig. Wisst ihr, eigentlich ist es nicht so wichtig, was Sie glauben über die Endzeit, ob große Trübsalszeit und nicht große Trübsalszeit. Das ist nicht so wichtig. Aber dass Jesus Christus unser Leben verändert, das ist noch wichtiger. Sie können glauben, was Sie wollen über die große Trübsalszeit. Aber glauben Sie, dass der Herr, aber wichtig ist, dass der Herr Jesus unser Leben verändert. Und ich würde mich nie trennen von Christen wegen irgendeiner Endzeitfrage. Ich möchte mich nicht trennen, aber ich möchte dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Und das möchte ich gemeinsam mit den Gläubigen zusammen. Sechstens, Entschuldigung, ein Satz hier noch zu fünftens, zum Charakter, zum Nachahmen. Welchen Christus lebst du dem Herrn Jesus, welchen Jesus Christus lebst du den Menschen vor? Die Menschen in deiner Umgebung lesen nicht die Bibel, aber sie lesen dich. Und sie lesen in dir, du sprichst von Jesus, sie lesen in dir, wer Jesus ist. Welchen Jesus lebst du ihnen vor? Wenn Menschen nichts anderes von Jesus Christus sehen würden, als nur das, was sie an mir sehen, was würden sie sehen? Diese Frage dürfen wir uns stellen. Wenn Menschen nichts anderes von Jesus sehen würden, als nur das, was sie an mir sehen, was würden sie von Jesus sehen? Welchen Jesus würden sie kennenlernen? Es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Fragen stellen. Zum Schluss der letzte Punkt, sechstens, Jünger sind Teammenschen. Das heißt, Jünger sind Gemeindemenschen. Keine Singles, keine Einzelindividualisten, keine Solo-Christen, sagt man in der Schweiz. Nicht Solo-Christen. Wir sind in eine Gemeinschaft gestellt. Und Jünger Jesu sind auf die anderen Jünger ausgerichtet. Das heißt, sie gehen gemeinsam vor. Der Herr Jesus sagte, die Jünger, zwei und zwei hat er sie ausgeschickt. Und dann sind sie mehr gewesen sogar, nicht nur zwei. Und die Jünger vermehrten sich und die Jünger waren zusammen und sie haben gemeinsam gelernt. Hier haben wir jetzt also einige Punkte über Jünger Jesu uns ein bisschen betrachtet. Morgen werden wir uns noch einige Gedanken machen über die Prioritäten wahrer Jüngerschaft. Und ja, mal schauen, was wir noch alles, wie weit wir kommen. Ich habe mehr Stoff als Zeit.